Hallo Welt, das Thema der Woche: Authentizität und Rassismus mit Jan Heinemann. Mit einem Artikel über den problematischen Authentizitätsanspruch von Kingdom Come Deliverance und einer detaillierten Kritik an der politischen Einstellung des Lead-Designers Daniel Wawra hat unser Gast Jan Heinemann, besser bekannt als Le Petit Capot, in der letzten Woche für einige Diskussionen gesorgt. Inwiefern schreibt sich die politische Position eines Entwicklers in dessen Werk ein? Und wie können wir als Spieler und Journalisten damit umgehen? Das ist der Pixeldiskurs Podcast Episode 79 mit
Sophie Böhmer,
Nils Ben-Michael Weber
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. War eine im wahrsten Sinne des Wortes historische Woche der Games-Branche. Nicht nur, weil es in dieser Podcast-Episode historisch zugeht und wir über das Thema der Repräsentation von Geschichte sprechen, sondern auch, weil natürlich Nintendo Labo vorgestellt wurde. Habt ihr davon was mitbekommen?
Ich habe das mitbekommen, aber ich habe absolut keine Vorstellung, was das ist.
Ich habe mir einen Trailer angeguckt und es geht um Pappkartons.
Ja, also, das soweit, ja, das habe ich auch gesehen, aber was hat das mit diesen Pappkartons auf sich?
Mit denen kann man spielen tatsächlich, die lassen sich gut ins Spiel ein. Also wir werden wahrscheinlich noch mehr davon hören, Stefan, jetzt gleich.
Weiß ich nicht, ich habe mir jetzt dazu nichts rausgeschrieben oder irgendwas
vorbereitet. Ach, ich hatte jetzt gedacht, du hast hier was vorbereitet.
Nee. Nein, ganz und gar nicht, ich habe nichts vorbereitet. Ich habe stattdessen aber, also ich habe mir auch diesen Trailer angeschaut und mich gefragt, was ich wohl davon halten mag. Weil im Grunde ist es ja wirklich so, dass man irgendwie dann, man kauft sich eine Platte Pappkarton mit vorausgeschnittenen Flächen und einigen anderen Bastelmaterialien, irgendwelchen Gummibändern und Seilen und was noch immer. Kann man das auch lustig anmalen und nach Anleitung zusammenfalten und dann da die Switch bzw. die Joy-Cons einstecken in diese Kartonkonstrukte und hat dann diverse Spielgeräte.
Richtig. Ja, so habe ich das auch gesehen. Oder man kann sich halt als Roboter verkleiden und ich bin mir sicher dann, dass der Immersionswert wahrscheinlich explodieren wird.
Aber daran ist schon noch irgendwie ein Spiel gekoppelt selbst, oder? Also es sind nicht nur Pappkartons.
Meistens schon, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gab aber auch so kleine, sie sahen so aus wie so Pappkartons, also insektenartige Pappkartons. In die hat man dann die Joy-Cons, also einen Joy-Con reingesteckt und dann konnte man mit dem anderen Joy-Con das quasi so wie steuern, weil durch die Vibration des Joy-Cons konnte man nach links oder rechts und sowas bewegen. Also auf jeden Fall, es war so wie ferngesteuerte kleine Insektenfiguren.
Aber ob das gut funktioniert, daran mag ich ja noch zweifeln. Also auch, ich habe gesehen, in dem Trailer gibt es eine Sache, die hat meine Aufmerksamkeit natürlich direkt
auf sich gezogen. Das Klavier.
Das Klavier. Ja. Eine aus Pappe gefaltete Klaviatur, die dann wahrscheinlich sind dann irgendwie, ich nehme mal an, dass dann also so Pappe gefaltete Tasten, die dann mit Seilen, mit jeweils Knöpfen oder Sticks von der Switch verbunden sind und dann drückt man das irgendwie runter, weil irgendwie muss ja irgendwie ein Signal geben, was an die Switch weitergeleitet wird, sodass die dann den Ton ausgibt. Und ich habe mich einfach nur gefragt, also zum einen, wie teuer ist so ein Nintendo Labo Equipment? Muss man wahrscheinlich einzelne Sets quasi kaufen und die sind bestimmt nicht allzu günstig, so wie ich jetzt Nintendo einfach mal. Das würde ich jetzt einfach mal Nintendo unterstellen. Und vor allem, wie lange will man dann darauf spielen? Weil so ein Pappklavier, also das hält das doch gar nicht aus. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, auf einem Pappklavier tatsächlich wirklich da jetzt mal was zu spielen. Wenn du da einmal richtig den Franz Liszt, den richtigen Totentanz da mal reinknüppelst in das Ding, dann hast du ja nachher nur noch so Papplappen da übrig.
Ich glaube fast, dass es dafür nicht ausgelegt ist,
ja, ich spiel um das Ding
professionell
doch kaputt.
Klavier zu spielen.
Ich weiß auch nicht, wie viele Oktaven sind denn da drauf? Zwei?
Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist wie so ein Mini-Keyboard eigentlich. Ja,
zumindest ist dann eine Herausforderung, so ein kompliziertes Stück zu spielen.
Also, das fand ich ja hochgradig befremdlich.
Ja, aber ich denke, das ist auch eher was, obwohl ich habe auf Polygon, glaube ich, und auf Kotaku habe ich dazu Berichte gelesen. Und es ist, glaube ich, also so die Target Group ist dafür, glaube ich, echt Kinder.
Ja.
Aber sie haben auch gemeint gehabt, auch Eltern. Also in so Key Visuals und so werden dann immer so Eltern gezeigt, die das mit ihren Kindern zusammenbauen. Und ach, Spaß für die ganze Familie auf jeden Fall. Also so wird es zumindest suggeriert.
Ja, Zielgruppe Familie von Nintendo, ne?
Ja, aber ich meine, so wenn du jetzt so weiß ich nicht. Es gibt ja auch noch genug erwachsene Menschen, die gerne basteln. Also ich habe auch noch Lego-Bausätze zu Hause von Star Wars.
Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das schon Spaß macht, dann sowas da zusammen zu basteln. Und das ist dann auch, also das Zusammenbasteln an sich ist ja schon ein Vergnügen. Dann kann man das Ganze noch dekorativ gestalten und die Flächen sind absichtlich so ausgelassen, dass man sie farblich dann gestalten kann, wie man möchte. Aber ich habe halt so ein bisschen Bedenken bezüglich der Haptik. Auch wenn du im Trailer ist auch zu sehen, dass dann so eine Art wie so ein Beschleunigungsgriff am Motorrad, ich weiß jetzt nicht, wie man genau das nennt, den du dann so drehen kannst und dadurch wird dann sozusagen im Spiel beschleunigt. Und es muss ja auch alles irgendwie, also diese Schnittstelle zwischen aus Pappe gefaltetem Gedöns auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Nintendo Switch muss ja irgendwie gegeben sein. Und es ist irgendwie ein Gummiseil um den Stick oder um den Trigger oder irgendwie sowas, sodass es dann erkannt wird, als ich beschleunige. Und ich kann mir einfach, also ich muss es selber mal ausprobieren, um beurteilen zu können, wie das funktioniert. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass es sonderlich gut funktioniert.
Vielleicht sagst du was anderes, wenn du dein erstes Papp-Exoskelett am Körper hast ja. und damit in den Kampf ziehst.
Ja, auch lauter so Ideen, die es ja auch schon vorher mal gab. Zum Beispiel diesen Rucksack, so einen Papprucksack, den du da im Grunde hast. Ne? Also genau. Das ist ein Rucksack aus Pappe. Und da sind so Griffe dran. Und diese Griffe sind sozusagen dann mit Kordel. Da sind so Kordel, die gehen dann in diesen Papprucksack rein und sind dann mit jeweils den Joy-Cons nämlich an verbunden. Und dann kannst du sozusagen diese Griffe nach vorne ziehen und hast dann sozusagen so Faustschläge, die du machen kannst. Kannst du dir das vorstellen,
ja. Sophie?
Ah, wie bei ARMS.
Aber im Spiel dann selber. Ja. Oder
genau, ich kann, ich das Spiel da übertragen. Das ist okay. Wie so eine Art Motion Controls, ja.
Okay.
Ich, also, aber ehrlich gesagt, ich, nee, also ich,
nee.
Ich würde sowas gerne mal ausprobieren. Ich glaube, wenn das rauskommt, wann kommt es raus? Weißt du, wisst ihr das?
Nee.
Habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, ich habe ja keine Switch.
Genau, also warum überhaupt das verfolgen? Dann ist man nur traurig, weil man es eh nicht haben kann.
Na, dann müssen wir mal den Alexander Hens, der stolzer Besitzer einer Switch ist.
Müssen wir mal einladen.
Müssen wir mal einladen und dann müssen wir mal so ein Pappklavier spielen. Und dann können wir mal eine Podcast-Folge machen, wo ich alles mit dem Pappklavier spiele nur. Die Interludes und so.
Ja, das Pappklavier dann für 99,99.
Im Hintergrund nur so rascheln. Ja, also Stefan spielt gerade Klavier. Das hört man jetzt nicht so, aber.
Und am Ende der Folge ist kaputt, ist klar. Aber sprechen wir doch nochmal darüber, was eigentlich in dieser Woche uns spielerisch begleitet hat. Sophie Böhmer, was hast du denn gespielt?
Sophie Böhmer, wie du es sagst.
Das ist doch dein Name.
Ja, aber das ist so komisch betont.
Sophie Böhmer.
Dankeschön, das war gut. Okay. Ich habe gespielt Stories Untold. Und das ist ein sehr schönes Spiel. Also es ist von No Code und gepublished von Devolver Digital. Und es ist für mich ein komplett neues Genre gewesen, denn es ist ein Text-Adventure. Und eben gekoppelt mit Horrorelementen. Ich bin ja sehr bei Horror sehr vorsichtig, weil ich das damit nicht so gut umgehen kann. Zugucken geht immer, aber selber spielen flößt mir meistens zu viel Angst ein, um es dann zu Ende zu spielen. Aber bei Stories Untold ging das tatsächlich ganz gut. Und es ist ein Spiel, das besteht aus 4 Episoden. Und die erste Episode ist auch umsonst auf Steam. Also wer das ausprobieren möchte, kann es gerne tun. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Und ich kann gar nicht so sehr inhaltlich genauer werden, weil das zu viel vorwegnehmen würde. Also ich möchte da gar nicht so viel inhaltlich eben drüber sprechen. Aber ich kann so ein bisschen was zu der Ästhetik sagen. Also was erwartet einen da? Denn erstmal Text-Adventure ist erstmal, klingt jetzt erstmal nicht ganz so spannend vielleicht für die meisten, aber es ist erstmal so, es ist eine sehr schön designte Umgebung, in der man sitzt. Also man sitzt meistens irgendwie an einem Schreibtisch und hat vor sich einen Computer. Man sieht aber auch noch mehr von der Umgebung. Also in der ersten Episode sitzt man zum Beispiel an einem sehr alten Röhrenbildschirm und vor sich hat man dann irgendwie Familienfotos und es ist so sehr, sehr alt, also so 80er-mäßig aufgemacht, so ungefähr. Und man spielt dann aber auf diesem Screen so gesehen. Man hört dann immer, wenn man was selber in die Tastatur eingibt, um sich irgendwie umzuschauen, dann hört man auch immer so ein Tastaturklackern. Also es ist auch sehr, ich finde es sehr ansprechend gestaltet. So. Und das Tolle daran, was ich in der ersten Episode so toll fand, war vor allem, dass die Ereignisse, die sich in dem Spiel, also was man dann so gesehen als Person, als Figur spielt, auch auf die Umgebung auswirken. Also man hört zum Beispiel, ne, man läuft irgendwie rum und dann sagt dir das Spiel, okay, du hörst eine Tür knarren und dann hörst du dir im Hintergrund auch eine Tür knarren und wie so ein Lichtkegel sich irgendwie bewegt hinter dir. Und das schafft eine sehr, sehr angespannte und unheimliche Atmosphäre, dieses Spiel. Und das macht es richtig gut. Und mich persönlich hat das auch sehr reingesaugt. Also ich hab alle Episoden hintereinander gespielt. Die gehen, ich glaube, maximal 2 Stunden jeweils. Also wirklich maximal eher 1 Stunde, wenn nicht sogar noch ein bisschen weniger. Und ja, ich habe es am Stück gespielt und war echt vom Hocker gerissen, so, weil das wirklich sich in eine Richtung entwickelt, die man nicht so erwartet. Und ja, wie gesagt, ich kann es echt nur empfehlen.
Wo liegen die Episoden preislich?
Oh, preislich, das weiß ich tatsächlich gar nicht, weil ich das bei einem Freund gespielt habe, also mir nicht selber gekauft habe. Aber also es ist eben Indie-Titel und ich glaube, so teuer ist es, glaube ich, tatsächlich nicht. Müsste man nachschauen. Ich weiß es jetzt gerade leider wirklich nicht. Aber ja, wie gesagt, auch die erste Episode ist umsonst. Man kann halt auf jeden Fall schauen, ob es überhaupt was für einen ist. Und es fällt mir gerade noch ein, ich finde, ich sagte eben schon, es ist ein komplett neues Genre für mich. Text-Adventures habe ich früher noch nie gespielt und hatte auch so ein bisschen Sorge, weil es auch komplett auf Englisch ist. Und dann fehlt da manchmal irgendwie ein bisschen das Vokabular oder man weiß irgendwie nicht genau, was man machen soll. Das Spiel ist aber sehr gut darin, es einem zu erklären und nahe zu bringen. Also man kann immer ins Menü gehen und dann gucken. Da stehen dann immer so Schlüsselbegriffe wie Look Around oder Go To oder so. So dass man, selbst wenn man gerade nicht ganz weiß, was man, wonach man sucht, wenn man diese Begriffe eingibt, dann gibt dir das Spiel sofort auch Input, was du dir anschauen kannst. Und so dass ich dann eigentlich fast nie das Problem hatte, okay, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, oder mir fehlt ein Begriff, weil immer da auch dann steht, was du dir genauer anschauen kannst oder mit wem du sprechen kannst oder so.
Es scheint auch in eine Kerbe zu schlagen, von der ich momentan beobachte, dass sie relativ populär wird. Mhm. Das ist einerseits also das textbasierte Horrorspiel, dazu hatten wir neulich auch eine Rezension auf unserem Blog von American Angst.
Genau.
Scheinbar ist dieser Rückgriff auf das Text-Adventure kommt im Moment wieder, in so einem retro-nostalgischen Gestus. Und ästhetisch natürlich habe ich zuallererst damit assoziiert Her Story. Was ja auch im Grunde, also ich hab den so einen kleinen Ausschnitt von der ersten Episode von Stories Untold gesehen. Und das hat eine gewisse ästhetische Ähnlichkeit, weil auch da hat man ein 80er-Jahre-PC-Interface. Auch da ist es so, dass wenn man schreibt, das Tastaturklackern hört und im Bildschirm spiegelt sich so ein bisschen die eigene Figur, die man aber nur vage erkennen kann, sodass man das Gefühl hat, man spiegelt sich selbst im Screen.
Ja, das hat man tatsächlich nicht und da gibt es auch tatsächlich einen guten Grund für. Den ich jetzt nicht erläutern möchte.
Story-Teaser.
Also, ja, also es ist, wie gesagt, ich kann nur, also die erste Episode heißt auch The House Abandoned, glaube ich. Und da geht es eben darum, dass man so ein verlassenes Haus irgendwie erkundet, auch so ein bisschen in Richtung Gone Home tatsächlich. Also das war so meine erste Assoziation damit. Es entwickelt sich aber in eine komplett andere Richtung. Und nicht umsonst ist es, glaube ich, bei Steam auch betitelt als experimentelles Text-Adventure. Also es funktioniert auch noch ein bisschen anders als so klassische.
Ich denke, wir können immer mehr feststellen, dass die 80er Jahre in den retro-nostalgischen Gestus mit aufgenommen werden. Stranger Things, ja, als große Netflix-Produktion, die darauf abhebt. Eben jetzt auch, also Her Story, Stories Untold, da ist also American Angst. Thimbleweed Park heißt es, glaube ich, ne?
Das ist ja ein Point-and-Click-Adventure.
Point-and-Click-Adventure, was aber eben auch genau an diesen Stil rekurriert oder auf diese Zeit rekurriert. Finde ich spannend. Können wir vielleicht irgendwann nochmal eine Folge dazu machen und so ein bisschen sammeln, was wir da haben an 80er Retro-Ästhetik, die sich gegenwärtig in die Populärkultur Bahn bricht.
Wie viele Episoden sind da bereits erschienen oder sind geplant?
Ist abgeschlossen, 4 Stück. Mhm. Und ja, wie gesagt, vier, fünf Stunden braucht man da vielleicht für.
Ja. Ich verbringe wahnsinnig viel Zeit in Civilization 6.
Welch gekonter Themenanschluss.
Ja.
Bitte?
Der Übergang war sehr, sehr, sehr smooth.
Ja, der alternative Übergang wäre jetzt gewesen. Und Nils, was spielst du so?
Oder jetzt rede ich.
Also, wie soll man es machen? Ja? Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ja?
Ach, wir ärgern dich doch nur.
Deshalb, ich dachte jetzt, ob ich es über die Zeit machen soll, weil du sagst, fünf Stunden, ja, vier, fünf Stunden. Jetzt ist es so, die sind bei mir weit überschritten.
Ja, das dachte ich mir jetzt fast. Es ist auch darauf ausgelegt, dass man es mehr als fünf Stunden spielt, würde ich mal annehmen.
Ja, also nach fünf Stunden setzt langsam dieser Prozess ein, wo man denkt, ah, okay, ich glaube, ich fange an, es zu verstehen.
Sehr gut.
Zumindest bei einer Person wie mir, die jetzt, ich weiß es, Nils, du hast ja Civilization in vormaliger Zeit schon gespielt.
Jo.
Und ich persönlich habe das noch nicht getan. Deshalb ist es für mich ja alles Neuland. Und ich muss aber sagen, dass es mich sehr hineinsaugt. Es umklammert mich und will nicht locker lassen. Es verschafft mir das Gefühl, das ich seit einigen Jahren fast schon nicht mehr hatte. Nämlich ein Spiel zu spielen und selbst nachdem ich es nicht mehr spiele, also am Tag dann, nachdem ich es ausgeschaltet habe, es im Kopf weiterzuspielen, strategisch weiterzudenken. Und das ist was, das ist für mich ein ganz ungewohntes Gefühl. Also das hatte ich schon seit langer, langer Zeit nicht mehr.
Träumst du schon davon?
Geträumt habe ich davon noch nicht, aber das könnte ja durchaus passieren. Ne?
Wahrscheinlich hast du es noch nicht lange genug gespielt. Wahrscheinlich so nächste oder übernächste Woche, dann ist es bei dir im Unterbewusstsein angekommen. Und
das
dann,
kommt vielleicht noch. Ja. Aber ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall, ich hatte die Runden, in denen man dort spielt, also die Spielsessions selbst, die sind ja unter Umständen sehr lang. Und in meiner ersten Session, die ich sozusagen vollumfänglich gespielt habe, bin ich kläglich gescheitert. Was an meiner eigenen Gier lag. Das war sehr interessant. Nämlich dadurch, dass sozusagen, also man baut ja klar seine eigene Zivilisation auf. Es gibt dann andere Zivilisationen noch. Ich hatte das Römische Reich, habe das Römische Reich aufgebaut. Und dann gab es eine andere Zivilisation, nämlich den Kongo. Und der Kongo war die einzige Zivilisation, mit der ich also nicht in irgendeiner Form verbündet war. Und ich habe auch gemerkt relativ bald, okay, der Kongo hat strategisch ganz gut platzierte Städte, da sind schöne, also so, ne, Bodenschätze, Ressourcen, strategische Ressourcen heißen sie dort. Ich bin militärisch deutlich stärker als der Kongo. Könnte man ja mal vorbeischauen, habe meine Einheiten sozusagen vor der Stadt des Kongos platziert, dann wurde ich natürlich gleich irgendwie, ja, hier, was soll das? Dann, will nicht, dass du deine Einheiten an meiner Stadtgrenze platzierst. Und da habe ich gesagt, na, die ziehen nur vorbei. Naja, wie es dann so kommen musste.
Klingt nach Nordkorea ein bisschen. Nein, die Rakete fliegt ja nur über euer Land.
Mach dich keine Sorgen. Naja, und dann habe ich eben eine riesige Invasion auf den Kongo gestartet. Also zunächst eine Stadt eingenommen, dann habe ich gemerkt, das ging ja relativ leicht, ne? Und jetzt habe ich eine neue Stadt und irgendwie hab da jede Menge strategische Ressourcen. Und habe so dann Stück für Stück eine total kolonialistische Invasion auf den Kongo vorgenommen. Und dann Runde für Runde, Stadt für Stadt mich durchgeschlachtet, sozusagen.
Durchgeschlachtet.
Und das ist ja nicht die Repräsentation ist ja jetzt nicht sonderlich explizit. Ja? Es ist ein abstraktes, strategisches, rundenstrategisches Spiel. Hab dann aber auch gemerkt, und das war ganz interessant, es war wirklich so ein bisschen emergentes Gameplay, dadurch, dass dann die anderen Zivilisationen mich denunziert haben aufgrund meiner Kriegstreiberei und ich gemerkt habe, ich kann das zwar militärisch machen, ja, ich kann jetzt gerne noch den Kongo komplett platt machen, ja, ich kann ihn komplett von dieser Welt verdrängen und mir sozusagen alle die Städte aneignen, und inklusive der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Aber es wird immer schwerer zu rechtfertigen, von Zug zu Zug, warum ich noch nicht den Frieden geschlossen habe. Und der Kongo macht immer wieder Friedensangebote und sagt, hier, du kannst sogar Städte von mir behalten.
Oh, nein.
Wenn du es jetzt sein lässt, die Invasion. Und nicht mehr ablehnen. Ich wollte auch mal ein bisschen austesten, wie weit ich gehen kann. Und letztendlich hat es dann dazu geführt, dass ich habe den Kongo dann nicht komplett eliminiert, habe ihm seine Hauptstadt noch gelassen. Und alle anderen Städte aber einkassiert, Frieden geschlossen. Und das führte dann aber dazu, dass die anderen mich umgebenden Zivilisationen, die fanden das gar nicht gut. Und haben dann sozusagen mir den Krieg erklärt, aufgrund meiner eigenen Kriegstreiberei. Und es war dann nur innerhalb des Spieles, also in der Diägese, wenige Jahre später, führt es dazu, dass dann irgendwie dann Norwegen, dann England, ja, alle sich gegen mich verbündet haben und ich von allen Seiten angegriffen wurde und keine Chance mehr hatte und dann wurde ich komplett platt gemacht.
Ja, verdient.
Ja, richtig. Kann man so sagen. Ja, es fand ich aber eine interessante Anekdote, die mir viel beigebracht hat über die Funktionsweisen von Civilization und auch so ein bisschen, muss ich schon sagen, über die Rationalität dieses Imperialismus, ja, der dahinter steht. Hat mich ins Grübeln gebracht tatsächlich.
Hat vor allem auch so einen gewissen Lernfaktor irgendwie.
Ja, habe ich auch
gedacht. Also ich hatte jetzt nur gerade mal so ein bisschen an, ich will jetzt hier keinen Fass aufmachen, aber an Israel und Gaza gedacht. So erstmal so, ach, den kleinen Rest, den lasse ich euch hier unten noch oder so.
Ja.
Aber ja, ist auf jeden Fall super spannend. Also
ich finde es vor allem cool, dass es dann auch sanktioniert wird einfach, dass man irgendwie nicht damit durchkommt, irgendwie einfach die ganze Zeit Krieg zu führen. So, das finde ich eigentlich ziemlich gut.
Ja, aber da war ja am Anfang auch schon Denkfehler. Er hat gedacht, er könnte mit dem Römischen Reich gewinnen. Also.
Naja, man kann vielleicht schon. Also gegenwärtig spiele ich auch in einer anderen Partie, auch das Römische Reich wieder. Hab aber diesmal dann gesagt, ich mache überhaupt kein Militär. Also nur ganz, ganz wenig. Man braucht unbedingt etwas Militär, da am Anfang des Spieles ist man mit Barbaren konfrontiert und mit den Barbaren kann man nicht kommunizieren. Die Barbaren kommen einfach vorbei, die schicken dann ihren Späher zu dir und dann eilen die zurück zu ihrem Lager und schicken dir dann Truppen. Das heißt, du musst entweder den Späher möglichst schnell ausschalten oder du musst dich dafür wappnen für einen Angriff der Barbaren. Und umso länger die Barbaren auf der Map sind, desto stärker werden sie. Die entwickeln sich mit, aber du kannst nicht mit ihnen kommunizieren. Das heißt also, du musst zum gewissen Grade schon Militär ausbauen, wenn du nicht das Risiko eingehen willst, so wie ich es jetzt in dieser Runde gemacht habe. Dann hat man letztendlich im Industriezeitalter die kostbare Ressource des Urans erschlossen und dann kommen Barbaren und überrennen deine Stadt.
Als Römisches Reich. Lass erstmal einen Atomreaktor bauen.
Das ist tatsächlich
in
ja.
In Alexandria.
Das ist tatsächlich ja so, dass diese Zivilisationen, die sind natürlich nicht historisch akkurat. Ja? Du kannst auch Deutschland spielen und fängst dann irgendwie im Jahr 2000 vor Christus an. Ne? Also das ist.
Ja, aber klar. Das finde ich zum Beispiel witzig, weil es ist okay, dass du dich als Römisches Reich so weit ausbreitest in Europa und weitergehend, keine Ahnung. Aber wenn du Spiele spielst, wie zum Beispiel da, wo du mit so während der Zeit Hitlers den Zweiten Weltkrieg oder sowas gewinnen könntest oder dich dein drittes Reich weiter ausbreiten könntest, die sind ja verboten in Deutschland. Zum Beispiel wie Panzergeneral aus den 90ern, da konnte man nämlich den Zweiten Weltkrieg gewinnen und deshalb war das indiziert.
Oh ja, okay.
Ja, es gibt auch, ich habe auch auf Reddit mal geschaut durch den Civ-Subreddit. Und da gibt es auch Leute, die sich erkundigen nach, also Zweiter Weltkrieg-Mods für Civilization. Ich weiß aber nicht, was es da gibt. Ich spiele es ja auch auf dem iPad, muss ich dazu sagen. Also da ist mit irgendwelchen Mods überhaupt nichts zu machen. Aber das gibt es gewiss. Kannst du bestimmt auch. Also das Deutsche Reich kann man natürlich spielen in Civilization 6, auch normal. Aber das sind natürlich dann nicht die Nazis, ne?
Ja, klar. Ich frage mich nur jetzt gerade, warum interessiert das Leute? Also, ja, natürlich so geschichtlich akkurat, wo wir schon gleich bei der Authentizität des Computerspiels wären. Na klar, ist das bestimmt interessant, aber ich frage mich dann immer, was da jetzt für die Motivation ist, weil im Endeffekt ändert ja das nichts am Spiel, also am Spielerlebnis oder an der Spielmechanik.
Es werden wahrscheinlich die Einheiten und Städte und so umbenannt entsprechend und vielleicht auch noch ein paar, also die ästhetischen Darstellungen der Städte werden sich sicherlich auch in irgendeiner Form ändern. Ich glaube schon, dass das reizvoll sein kann, für Leute dann gewisse Szenarien sozusagen nachzuspielen. Soweit bin ich aber noch nicht. Ich bin ja ganz am Anfang meiner Civilization-Erfahrung und da mache ich das noch so. Ich spiele ja auf zufälligen Maps. Die Kontinente, auf denen man sich befindet, sind tatsächlich fiktional. Man kann aber auch, und das ist, irgendwann will ich das gerne mal machen, tatsächlich auf der realen Weltkarte dann spielen. Und dann ist man auch, meines Wissens, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ungefähr an den Startorten, wo man sozusagen wäre als Zivilisation. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Dazu ein andermal mehr. Erstmal interessiert mich, was du gespielt hast, Nils. Und ich weiß, die Überleitung war jetzt auch nicht so der Hammer. Da kannst du ja schon noch mal drüber nachdenken.
Mach dir mal ein bisschen mehr Arbeit, Stefan.
Richtig, Stefan. Du arbeitest noch nicht genug. Ich komme hier mal rein und denke, ist alles vorbereitet. Nein, ich hatte tatsächlich letzte Woche nicht so viel Zeit, irgendwie mich konzentriert und dediziert nur an ein Spiel zu setzen, weil ich irgendwie viel um die Ohren hatte. Und deshalb habe ich das gespielt, was man immer nebenbei spielen kann. Pokémon Go.
Yeah, Pokémon Go. Ja. Ich glaube, da haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Ne?
Ja, weil viele sich jetzt wahrscheinlich fragen werden, spielt man das noch? Ich schon.
Überhaupt noch?
Ja, also ich, keine Ahnung, ich mache es immer nebenbei so ein bisschen, wenn sich irgendwie, man wartet auf den Bus oder man wartet auf die Bahn oder man wartet auf Freunde. Auf jeden Fall, wenn man wartet kann man sehr gut damit die Zeit überbrücken. Und mal ein paar Pokéstops oder sowas abklappern. Warum ich es jetzt die letzte Woche nochmal explizit gespielt hatte, war, dass ich die Möglichkeit hatte, Mewtwo zu fangen, was nur mit einem ganz bestimmten Raid-Pass geht. An ausgeschriebenen Pokéstops, also an verschiedenen real verorteten Orten. Oder irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, Attraktionen etc. Ja, ich habe es gefangen.
Was eine Herausforderung?
Nein. Also ich meine, man muss sowieso fragen, es ist ja eher immer so das Problem, kriege ich hier 20 Leute zusammen? Letztes Jahr bei meinem Japan-Urlaub war das überhaupt gar kein Problem. Da war es eher so, komme ich noch in eine Lobby rein, weil eigentlich alle Lobbys ständig brechend voll waren. Das ist hier, also vor allem jetzt auch in Marburg nicht so der Fall, aber da gibt es ja auch tolle Menschen, die sich irgendwie schon WhatsApp- und Facebook-Gruppen erstellt haben und sind sich da irgendwie gegenseitig anspornen, dann vorbeizukommen. Und ja, also wie gesagt, es war keine Herausforderung. Wir waren irgendwie 16 Leute. Es war relativ schnell gefangen und ja. Ich habe dann gesagt, hey, cool, wir haben es, lass uns gehen.
Ich gehe jetzt wieder nach Hause, reicht jetzt auch.
Richtig, schnell ins Auto. Nee, das war so tatsächlich meine Spiele. Lowlight, keine Ahnung, ich weiß nicht, Highlight ist es jetzt nicht gerade. Aber das war so das Einzige, was ich leider diese Woche spielen konnte. Das ist auch sehr traurig.
Na, das macht doch nichts, dann hast du jetzt Mewtwo, ist doch schön.
Ja, dummerweise kann man das auch für nichts verwenden. Das ist einfach nur für den Pokédex. Also man kann damit in Arenen angreifen, aber man darf es nicht in Arenen einsetzen. Also man darf es nicht da lassen, um die Arena zu verteidigen.
Weil es zu overpowered wäre.
Ja, natürlich. Also es ist angeblich das Allerstärkste, was es jetzt gibt. Die sind jetzt irgendwie bei Generation 3, die Höhenregion, falls einem das noch was sagt. Wann kam denn das raus? Ende der 90er, Anfang der 2000er?
Wahrscheinlich.
Ich glaube schon, auf jeden Fall, ja. Sie haben jetzt gemeint gehabt, es wird dann irgendwann auch tolle weitere Features geben mit, dass man endlich mal gegeneinander kämpfen kann, also Spieler, Player versus Player.
Was ja schon seit Pokémon Go existiert gefordert war.
Ja, und was ja auch ein bisschen in dem Trailer suggeriert wurde. Aber wir wissen ja, Trailer haben mit der Realität selten was zu tun.
War der bei dem Trailer nicht auch immer eingeblendet, dass es nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat, was man im Trailer sieht? Ich glaube, das habe ich sonst noch nie im deutschen Fernsehen gesehen, aber oder generell in Werbung so hier in Deutschland. Aber da habe ich es dann gesehen.
Das kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass es bei meinem früheren Arbeitgeber immer sehr stark gemacht wurde, wenn es um Make-up ging. Wenn so eine Pink reinkommt, sagt, yeah, hello, und dann steht schon unten drunter Dramatization. Also nur ihr Gesicht ist schon extrem dramatisiert. Ja, aber da ist es mir tatsächlich nicht aufgefallen.
Ich meine, das war da, aber ja.
Und ich glaube, in Deutschland kannst du damit auch keinen Blumentopf gewinnen. Nicht so wie, ich glaube, in Amerika hat mal jemand geklagt, weil bei irgendeinem Tom Cruise-Film im Trailer eine Explosion zu sehen war, die im fertigen Film nicht zu sehen war. Und ich glaube, er hat dafür auch irgendwie $10,000 bekommen oder sowas.
Ja, zu Recht. Ja.
Weil das so Vorspiegelung falscher Tatsachen war.
So, war das bei Suicide Squad nicht auch so, dass Leute geklagt haben, weil Joker so wenig zu sehen war im Film selbst?
Da würde ich alleine schon mal klagen, weil der Film einfach, naja, okay, gut. wegen absoluter Zeitverschwendung.
Oh, ich fand den okay.
Also bevor wir jetzt hier in das Thema des Suicide Squads abgleiten, will ich dann doch die Überleitung zur Pixeldiskurs-Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen drei Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Eine Ethik der Gamification von Ibo Masari, adtractive.de. Gamification, also die Übertragung von spielerischer Logik in nichtspielerische Bereiche, wird insbesondere ja als Motivationsinstrument in der Organisationspsychologie verwendet. Und jetzt gibt es aber Bereiche, so Ibo Masari, in denen wir uns fragen müssen, welche ethischen Grundsätze wir einer großflächigen Gamification zugrunde legen wollen. Er nennt als problematische Anwendungsbereiche grundsätzlich sowieso Krieg, Kriminalität, Akkordarbeit, Verletzung von Personenrechten, Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte und Verletzung des Datenschutzes. Ibo Masari stellt also eine Charta der ethischen Gamification, wie er es nennt, vor, an der sich vor allem Unternehmen orientieren können. Und es handelt sich dabei um folgende 10 Grundsätze. Die Grundsätze sind jetzt immer Zitate und darunter sage ich dann, wenn es ein explizites Zitat ist. Gamification stärkt die Gemeinschaft, nicht den Egoismus. Der Punkt da ist eben, dass also wenn Punkte, Badges und Leaderboards zum Einsatz kommen, dann sollen insbesondere damit Teams evaluiert werden und weniger einzelne Mitarbeiter, um eben eine Jeder-gegen-jeden-Logik zu vermeiden. Punkt 2. Beziehe alle Mitarbeiter bei der Konzeption und auch der Umsetzung von Gamification ein. Er sagt, Gamification funktioniert nur, wenn sie eben auch von allen Mitarbeitern getragen wird. Und die beste Möglichkeit, um das zu gewährleisten, ist eben, sie in die Gestaltung der Gamification mit einzubinden. Beispielsweise durch Umfragen oder Ideenworkshops. Nummer 3. Klärt die Unternehmenskultur und fragt, ob alle Mitarbeiter diese tragen. Er sagt dazu, Zitat, wenn Gamification in einem Unternehmen oder auch im Umgang mit Kunden genutzt werden soll, verlangt das von der Führung und vom Management die Bereitschaft, Macht abzugeben, Freiheiten zu gewähren und die Autonomie des Einzelnen zu stärken. Zitat Ende. Deshalb sollen die Mitarbeiter grundsätzlich erstmal überhaupt sich darüber austauschen können, ob sie die Unternehmenskultur in dieser jetzigen Form mittragen. Nächster Punkt. Kein Zwang. Gamification sollte ein freiwilliges Angebot sein. Es ist so, also die Partizipation an diesen Gamification-Prozessen oder an der Gamification insgesamt sollte immer optional für die Mitarbeiter sein. Anstatt das Personal also zur Teilhabe zu zwingen, sollte der Prozess von selbst überzeugen, weil er die Arbeit angenehmer und interessanter macht. Liefere Argumente und keine Befehle. Die Vorteile der Gamification sollen also argumentativ dargelegt werden. Sorgen von Mitarbeitern müssen ernst genommen werden, ansonsten funktioniert die Gamification nicht. Schütze die Schwachen. Ist ja als ein sehr starker Punkt mit aufgeführt. Er sagt eigentlich da nur, dass die Gamification eben argumentativ dargelegt werden muss. Dass die Sorgen ernst genommen werden müssen. Nein, Entschuldigung, ich bin mal falschen Punkt. Jetzt war ich gerade durcheinander. Schütze die Schwachen. Er sagte, dass also sogenannte Low-Performer unter speziellem Schutz stehen sollten. Es geht darum, sagt Ibo Masari, die Selbstsicherheit zu stärken und die Leute zu motivieren, für das Team eben ihre Leistung zu steigern. Wie genau aber ein solcher gamifizierter Arbeitsprozess aussehen kann, der die Schwachen gleichzeitig schützt, das ist mir persönlich nicht so ganz klar geworden in diesem Artikel. 4 weitere Punkte gibt es noch. Gamification sollte ein humanistisch geprägtes Menschenbild voraussetzen. Er sagt eben, also sollten uns nicht so sehr am Homo economicus orientieren, weil der Homo economicus eben grundsätzlich eher dazu anleitet, sozusagen Egoismus und Gier als menschliche Motivation vorauszusetzen, sondern wir sollten Mitarbeiter als ganze Menschen betrachten, die sich verwirklichen möchten. Die Bezahlung sollte also weder als einziges noch als wichtigstes Ziel für die Arbeit gedacht werden. Behandle die Menschen gerecht. Die spielerische Mechanik der Gamification selbst muss also gerecht sein, aber auch unter diesem Aspekt der Gerechtigkeit implementiert und erdacht werden. Die Mitarbeiter, das betont er hier nochmal, sollen eben die Chance haben, gleichermaßen wie Chefs oder Vorgesetzte an der Entwicklung beteiligt zu sein. Biete Sinn an. Er sagt, Zitat, Gamification ist nur erfolgreich, wenn man gemeinsam mit allen Akteuren darüber spricht, was die Arbeit ausmacht und wie sinnvoll das eigentlich ist, was man macht. Erst dann kann man sich überlegen, wie man das schöner gestaltet. Zitat Ende. Und der letzte Punkt, mehre das Glück der Menschen im Unternehmen. Es geht zwar grundsätzlich immer darum, die Prozesse zu optimieren und mehr Umsatz zu generieren, das ist ja offensichtlich, aber letztlich steht und fällt die Gamification mit der Frage, inwiefern Mitarbeiter und Kunden glücklicher bzw. zufriedener sind. im Zuge dieses gamifizierten Arbeitsprozesses. Das war die Charta der ethischen Gamification von Ibo Masari.
Also ich finde ja, also viele Punkte da oder ein paar Punkte waren jetzt so recht offensichtlich erstmal, also so sei gerecht oder so, aber es ist ja auch wichtig, sowas dann trotzdem mal festzuhalten und als irgendwie Leitfaden darzustellen, denke ich mir.
Ja, ich denke auch, dass, also ich finde, Gamification kann gut implementiert sein oder schlecht implementiert sein. Ich verurteile sie nicht grundsätzlich, bin aber hochskeptisch gegenüber der Gamifizierung unserer Lebenswelt. Diese Charta von Ibo Masari war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, wow, das wischt alle meine Bedenken beiseite. Ja, also so naiv bin ich tatsächlich nicht. Aber ich denke doch, dass wenn man sozusagen als Unternehmen quasi sich umschaut und man sagt, ich würde jetzt gerne diese ominöse Gamification auch mal benutzen, um hier richtig Knete zu machen, dann kann man natürlich sich auch an so einer solchen Charta orientieren, um zumindest sozusagen die schlimmsten Fehler zu vermeiden, ja, oder das schlimmste Unheil zu umgehen.
Also ich finde es auf jeden Fall auch sehr edel, die Ansätze, und dass es bestimmt auch helfen kann mit Mitarbeitern oder besser gesagt, weiß ich nicht, so eine Teambuilding zu veranstalten und so weiter und so fort. Mir ist irgendwie so in den Kopf gekommen, ich weiß nicht, ob euch der skandinavische Institutionalismus was sagt. Der behandelt unter anderem, wie Ideen in Institutionen verarbeitet werden. Da gibt es dann so verschiedene Übersetzungsprozesse. Und Aussage ist eigentlich, dass Ideen, die total ungeschliffen in irgendwelche Unternehmen reingehen, meistens in der Übersetzung, also in der Implementierung dann in den einzelnen Institutionen, stark verwässern. Deshalb, ich finde das toll, dass es sowas gibt. Aber ich frage mich dann immer, wie kommt das dann in der Realität wirklich an und wie kommt es rüber und hilft es dann wirklich? Also ich, wie gesagt, ich finde es toll, dass es immer mal wieder festgehalten wird, wie Sophie auch schon gesagt hat, dass es ist mal gut, dass es aufgeschrieben ist, auch wenn das so straightforward No-Brainer sind. Ich kann es mir halt irgendwie auch nicht, also ich bin da auch eher skeptisch.
Es scheint mir eben einfach wichtig zu sein, dass man als Unternehmen, ich verstehe diesen Hype um die Gamification und dass jetzt immer mehr Unternehmen das auch machen wollen, ihre Prozesse eben im Sinne einer spielerischen Logik optimieren möchten. Mir scheint aber dann umso notwendiger, da eine Reflexion vorzunehmen. Und vielleicht kann diese Charta ja dazu anhalten. Nummer 2, Nils, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe mal wieder einen schönen Artikel von Polygon dabei. Das ist irgendwie so meine Lieblingsplattform die letzte Zeit geworden. Ne? Gibt aber auch gute Artikel.
Favorism.
Ja, muss man schon sagen. Es gibt auch natürlich andere tolle Plattformen, aber in letzter Zeit Polygon ist irgendwie my most favorite.
Wir haben ja immer schon viel von Polygon in der Presseschau auch gehabt.
Ja, diesmal ist es sogar nicht von Ben Kojera.
Yeah!
Krass, der hat wahrscheinlich eine Woche Urlaub gehabt. Oder
vielleicht.
Hat mal eine Pause gemacht, ja.
Er muss ja auch mal sein. Auf jeden Fall schimpft sich der ganze Artikel The Minds Behind Uncharted and Firewatch Talk Candidly About Surviving in the Games Industry. Der Titel ist schon sehr straightforward. Es ist ein, es ist ein Interview zwischen Amy Hennig und Sean Vanaman mit einer kurzen Einleitung von Chris Solentrope, spricht man ihn, glaube ich, aus. Auf jeden Fall besagte Amy und besagter Sean. Amy hat damals für Uncharted 1 bis 3 das Storytelling übernommen und Sean Vanaman hat damals für Telltales Walking Dead für die erste Episode das Storytelling gemacht und ja, es war einfach mal so ein lockeres Zusammenkommen und so ein bisschen.
Sean Vanaman, kurze Frage. Firewatch, ne, ist von Campus Santo im Moment.
Genau.
Da gab es ja diese PewDiePie-Kontroverse, wo richtig. Sean Vanaman auch im Zentrum stand.
Richtig.
Okay.
Bei besagtem Campus haben sie sich auch getroffen. Witzig. Auf stand so im Artikel zumindest. Also auf jeden Fall, es geht, war ein lockeres Beisammensein. Sie tauschen sich so ein bisschen aus, wie das läuft, zum Beispiel, wie das, also wie so der Status quo des Storytellings in digitalen Spielen ist und wie er auch zukünftig aussehen könnte. Dann, wie Trailer zum Beispiel Entwicklungsfortschritte dokumentieren können, aber auch sprechen sie an, dass es auch ein ganz offenes Geheimnis ist, dass man weiß, dass so die ersten Trailer eher so Demonstrationen sind und die mit dem echten Spiel eigentlich zum Schluss nichts mehr zu tun haben können. Dann geht es auch viel um die Streichung oder das Canceln von Projekten. Da ist Amy Hennig auch jetzt, sag mal, ein bisschen bewandert, weil sie hatte irgendwie, sie arbeitet jetzt bei EA und hatte vorher an der Entwicklung mitgearbeitet von einem Star Wars Standalone Single Player Projekt, was jetzt eingestampft worden ist.
War das Star Wars 1313?
Nee, das war das nicht. Es war ein anderes, wenn ich es richtig. Ich habe auch zu einen Trailer gesehen, es hatte keinen richtigen Titel. Ich kann dir jetzt auch keinen Arbeitstitel dazu nennen. Ich habe nochmal geguckt, aber ich konnte jetzt auch auf die Schnelle nichts finden. Genau. Andere Sachen waren auch noch so Unterscheidungen, weil sie ist jetzt überwiegend aus der AAA-Branche, eher aus dem Indie-Bereich. Was es da für Überschneidungen gibt, wie da die Unterschiede sind, die Arbeitsweisen. Was ich besonders interessant fand an dem Thema, war tatsächlich, Amy Hennig hatte eingebracht, dass sie dieses Phänomen des Streamings und des Let's Plays für sie überhaupt keinen Sinn ergibt und sie das auch nicht versteht. Sie findet es nämlich stark problematisch, dass überwiegend lineare, handlungsbasierte Spiele, so wie sie auch gemacht hat, dadurch ihrer Meinung nach an Reiz verlieren würden. Weil warum sollte ich ein lineares, handlungsbasiertes Spiel noch kaufen und spielen wollen, wenn ich es mir durchspielen lassen kann und einfach nur Teil davon bin in einem Stream? Für sie war es einfach so, also Zitat hat sie auch gesagt, wir haben früher einfach nur Spiele gemacht, die kamen dann in die Läden und die haben sich verkauft oder nicht verkauft. Man musste sich halt nicht so fragen, also es war nicht so verkompliziert. Jetzt muss man sich halt fragen, wie sehr muss ich das Spiel noch drumherum interessant machen, dass es auch wirklich die Leute packt und sie dann noch wirklich in den Laden gehen oder es überhaupt kaufen möchten. Veneman findet das, also er sieht das eher so als eine Art Lernplattform, weil er halt einfach sehen kann, wie viele Leute sind wirklich interessiert. Man kann ja auch die Streams durchgehen, wie viele Leute sind in den Chats, über was unterhalten die sich etc., dass man da auch aus Ideen nehmen kann und die dann im Spiel umsetzen kann. Genau. Was sonst noch vielleicht erwähnenswert wäre, Henning hat auch gemeint gehabt, dass dieses Element der Ungewissheit auch ein bisschen flöten geht. Das klang ja eben gerade schon an, dass früher hat man sich halt gefragt, wie sieht das Spiel wirklich aus, was kann das, wie spielt es sich, wie fühlt es sich an. Jetzt ist eigentlich damit schon alles gesagt, wenn man sich einen Stream oder ein Let's Play anschaut, weil man genau weiß, so und so sieht's aus. Die Haptik ist vielleicht noch was anderes und das Spielgefühl. Andererseits sagt auch Veneman dagegen, es ist vielleicht auch eine besondere Art des Spielgefühls, wenn man das in der Gruppe erfährt über einen Stream und sich im Chat darüber unterhalten kann gleichzeitig schon. Also vielleicht haben sich auch einfach dieses Gefühl und dieses Erleben des Spiels haben sich eventuell verlagert. Obwohl Henning auch sagt, vielleicht ist sie einfach zu sehr ein Dinosaurier und kann sich damit nicht mehr identifizieren. Weiß nicht, ich kann mich damit auch nicht identifizieren, deshalb fand ich auch den Punkt so interessant, weil ich bin jetzt auch irgendwie 30 und kann dieses Streaming- und Let's Play-Phänomen auch nicht verstehen, weil wenn, dann möchte ich das Spiel selber spielen und nicht irgendwie wie eine Art Kinodispositiv haben, wo ich mich zurücklehne und lasse es jemand anderen spielen, der es vielleicht auch nicht so spielt, wie ich es spielen würde und mich dann noch ärgere.
Also ich glaube, das kommt total, also sehr stark darauf an, was für ein Spiel man da in den Blick nimmt. Wenn ich jetzt so an Uncharted denke, ja, wenn ich mir da ein Let's Play zu angucke, dann muss ich es eigentlich nicht nochmal spielen, weil jetzt dann weiß ich, was die Story ist. So. Also es gibt mir nicht sehr viel Mehrwert, das dann nochmal selber komplett zu spielen. Aber bei so Spielen, also ich kann jetzt aus persönlicher Erfahrung sprechen, ich habe mir jetzt in den letzten Wochen viele Streams zu PUBG angeschaut und dadurch hat sich erst das Interesse bei mir entwickelt. Also ich habe immer so gedacht, nee, kann ich nicht so wirklich was mit anfangen. Und dann habe ich mal durch Zufall mir halt einen Stream angeguckt, der war super witzig und dann habe ich erst gemerkt, okay, was macht dieses Spiel eigentlich aus und vieles daran sehr interessant gefunden und aufregend. Und weshalb ich mir jetzt erst das Spiel gekauft habe und es demnächst ausprobieren werde. Und das hätte ich niemals gemacht, wenn ich mir den Stream dazu nicht angeschaut hätte.
Das ist aber, glaube ich, genau den Unterschied, den Amy Hennig meint. Dass du hast da keinen, also bei PUBG hast du einen hohen Wiederspielwert. Genau, weil es sich ja immer, es ist immer der gleiche Spielablauf in verschiedenen Runden, der sich immer wiederholt. Bei Uncharted, wie du schon gesagt hast, macht es halt einfach keinen Sinn mehr. Und wenn du halt in dieser Industrie bist, wo du lineare, storybasierte Spiele machen möchtest, bist du natürlich damit total aufgeschmissen. Und ich glaube auch, dieses Streaming ist ja erst daraus entstanden, dass man immer Dota, diese ganzen MOBAs und so weiter, und die haben ja auch Streaming extrem vorangetrieben, dass das da auf jeden Fall funktioniert und du auf jeden Fall mehr Lust dann kriegst, das Spiel auch mal selber zu spielen. Aber ansonsten, also ich habe selber mir zum Beispiel ein Let's Play oder ein Walkthrough angeguckt von Resident Evil 7. Und ich hatte danach wirklich nicht mehr das Gefühl, dass ich es nochmal spielen müsste.
Ich frage mich gerade, wie dieses Buch nochmal heißt. Ich habe einen Artikel geschrieben über Let's Play. Der ist in einem Buch abgedruckt, dessen Titel ich gerade vergessen habe. Zwischen Welten? intermediale Aspekte des Computerspiels. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie sowas.
Muss ich gleich nochmal. Sagt mir auf jeden Fall.
Ja, richtig. Hat das einen violetten Einband?
Ja. Einen violetten Einband vom Hülsbusch Verlag. Und es ist tatsächlich so, dass die Zahlen, die wenigen Statistiken, die es darüber gibt, zumindest vermuten lassen, dass Let's Plays eher die Verkäufe und die Absätze steigern. Insbesondere konnte man das beobachten im Kontext von Gronkh und den Daedalic-Spielen. Die haben ja einen weiten Teil ihrer Umsätze auch Gronkh zu verdanken, der als Multiplikator tatsächlich fungiert hat, weil Leute natürlich nicht immer notwendigerweise das komplette Let's Play schauen. Es gibt aber auch Leute, die machen das und kaufen es dann trotzdem. Das kann ich persönlich jetzt zum Beispiel nicht nachvollziehen. Ich würde mir dann einfach nur kurz einen Ausschnitt beispielsweise anschauen, wenn ich jetzt verunsichert wäre, ob das Gameplay oder die Ästhetik etwas ist, das mir zusagt. Ich glaube überdies, dass es einige interessante weitere Aspekte zum Let's Play gibt, die ich jetzt nicht ausführen möchte, aber ich möchte nur verweisen, also in Richtung kulturelle Archivierung von Spielen, auch eine Vermittlerposition zwischen sozusagen Kulturindustrie einerseits und auf der anderen Seite so eine Art Genusskultur, die sich sozusagen zurücklehnt und nicht selbst aktiv mit den Gegenständen interagiert. Dazu empfehle ich jetzt einfach den Artikel in dem Buch, weil wir müssen da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wir können aber gerne auch nochmal also in einer dezidierten Episode über Let's Plays sprechen. Haben wir auch schon mal gemacht. Ich weiß aber auch nicht mehr, welche Episodennummer das war. Ich habe alles vergessen. Ich weiß überhaupt nichts.
Alles, was länger als 2 Wochen in der Vergangenheit liegt, ist Schall und Rauch.
Kann ich jetzt eigentlich, guck mal, wenn ich mich jetzt selber google, ne?
Wie kommst du jetzt darauf, dich selber zu googeln?
Um rauszufinden, wie dieses Buch nochmal heißt.
Ach so.
Wenn ich jetzt sage, Stefan Simond, Let's Play. Ah, okay, da finde ich so ziemlich alles Mögliche. Viele Let's Plays von mir, aber nicht dieses Buch. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt finden würde. Zwischenwelten oder irgendwie sowas.
Ja, das ist doch so ein vertikaler. Ich vertausche das immer.
Nee, Moment. Ja, Moment. Also Zwischenwelten war das nicht das Buch von
Ich habe so viele Bücher geschrieben, ich weiß noch nicht mehr, welches was ist.
Ich habe doch keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Nee, Computerspielwelten war es auch nicht. Das war der Klaus Pierce. Das Erleben virtueller Welten war es auch nicht. Soundtracks virtueller Welten, Zwischenwelten. Ich dachte, da stünde irgendwas mit Welten im Titel. Ich weiß es jetzt auch nicht. Computerspiel, irgendwie sowas. Findet man auch. Erschienen beim Verlag Werner Hülsbusch. Let's Play als interpassiver Rezeptionsprozess oder sowas heißt der Artikel.
Ja, alles vergessen.
Heißt es zu. Nee, heißt es zufällig. Ich bin jetzt echt ein bisschen. Es war nicht zufälligerweise in Playing in Between intermediale Aspekte zeitgenössischer
Computerspielpraxis.
Sag nochmal den Titel langsam bitte.
Playing in Between, Doppelpunkt, intermediale Aspekte zeitgenössischer Computerspielpraxis.
Richtig, genau. Dankeschön, du hast mich erlöst. Und da ist auch dieser Artikel drin. Irgendwas mit Let's Play, Interpassivität, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist da ein Artikel von mir drin. Ist ein gutes Buch, kann ich sehr empfehlen. Ich hab's
lest meinen Artikel.
Lest meinen Artikel und sag mir, was drinsteht, denn ich weiß selber nicht mehr so genau. Sophie, Nummer 3, was hast du mitgebracht?
Moment, mein Screen ist ausgegangen.
Ist ja eine Folge hier.
Eher chaotisch. An Overwatch Women's League isn't the answer. Auch erschien auf Polygon. Denn auch ich, Polygon ist auch für mich so mein Favorite momentan, was irgendwie Spielejournalismus angeht. Aber auch nicht von Ben Kutschera, yay, sondern von Ashley O. Und wie der Titel schon sagt, geht es erstmal um die Overwatch League. Und ich glaube, bevor ich da jetzt so ein bisschen in den Artikel einsteige, gebe ich kurz Kontext, was ist die Overwatch League eigentlich? Weil ich habe das immer nur gelesen und hatte nicht so eine richtige Vorstellung, was genau das jetzt ist. Und das ist, ich glaube, die erste weltweite E-Sports-Liga für Overwatch. Und die Teams, die daran teilnehmen, sind immer in Städten verortet. Und das sind vor allem, ich glaube, also sehr viele amerikanische Städte. Ich glaube, eine in London und eine in irgendwo in Korea und eine in China. Also Shanghai und Seoul, glaube ich. und also sehr, sehr Amerika-zentriert noch. Aber das liegt auch daran, dass es einfach, glaube ich, die erste jetzt ist, die so stattfindet. Und genau, die, das, da spielen die Teams einfach gegeneinander. Also mehr ist das eigentlich nicht. Und die läuft momentan, ich glaube, noch bis Juni oder so. Also es ist ein recht umfangreiches Ding. Und genau, und darum geht's eigentlich. Denn Ashley O stellt, oder also ich glaube, es ist nicht schwierig, das von selbst festzustellen, in diesen Teams sind nur Männer. Also keine einzige Frau. Und sie fragt eben danach, ist es denn überhaupt sinnvoll zu sagen, okay, dann machen wir jetzt einfach eine extra League, wo dann nur Frauen drin sind. Und sie sagt, nein, das kann nicht die Lösung sein. Denn dass keine Frauen in diesen Teams sind, weist ja auf ein größeres Problem hin, was E-Sports generell und Overwatch in diesem Fall eigentlich haben. Nämlich, dass kein Platz für Frauen herrscht in diesen in E-Sports-Ligen. Und sie fängt eben damit an und versucht so ein bisschen die Gründe rauszufinden, die zu dieser Problematik eigentlich führen. Der erste ist eben, dass erstmal der Pool von professionell spielenden Frauen sehr, sehr klein ist. Es gibt gar nicht so viele. Und viele argumentieren dann natürlich, ja, ach, die Frauen wollen halt eigentlich gar nicht, die haben gar kein Interesse daran zu spielen und es gibt einfach nicht genug Frauen, die gut genug sind. Und sie sagt, nein, das ist nicht der Grund, warum der Pool so klein ist, sondern vielmehr, dass in der kompetitiven Szene Frauen tagtäglich mit einem sehr toxischen Verhältnissen umgehen müssen. Und zwar, und das jeden Tag. Nee, das ist sowas wie ja, sexuelle Belästigung, die weitergehen bis hin zu Vergewaltigungs- oder sogar Todesdrohungen. Und das auf einer alltäglichen Basis, das jeden Tag zu ertragen, ist halt eine Herausforderung, die vor der Frauen viel stärker stehen als erstmal Männer, die also die eben nicht so häufig einfach auch sexuell belästigt werden, würde ich jetzt mal die Behauptung in den Raum stellen. Und auch noch ein anderer Aspekt, und das zitiere ich jetzt mal, da wurde eine Spielerin interviewt für, they treated her like she couldn't endure criticism. That if criticized, she would be offended and accuse her teammates of sexism and get them kicked out of the game. Also selbst wenn sie eigentlich gerne Rückmeldung haben wollen und dafür offen sind, sich die Männer im Team nicht trauen, was zu sagen, weil sie Angst davor haben, irgendwie dafür verurteilt zu werden.
Kann ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja. In diesem Fall sprechen wir jetzt sozusagen also von weiblichen Personen, die eventuell in diese Profiliga einsteigen wollen würden.
Könnten. Okay. Ja. Mhm, ja, genau. Okay, danke. Also die schon professionell spielen, ja. Dann, also das heißt also, es geht hier sehr viel weniger darum, ob Frauen tatsächlich die Fähigkeiten oder den Skill haben, in einer Overwatch League teilzuhaben, sondern vielmehr darum, dass Frauen einfach, oder dass man schon bereit sein muss, so eine tagtägliche Belastung ertragen zu können, die eben in dieser Form auftritt. Und das kann ich mir vorstellen, dass das halt eben nicht viele Frauen wollen und sich deswegen auch erstmal fern davon halten, professionell zu spielen. Dann als nächster Grund führt sie auf, dass häufig, selbst wenn Frauen, also in Betracht gezogen wird, Frauen in ein Team aufzunehmen, dass häufig eher als PR-Stunt wahrgenommen wird, als tatsächlich, okay, die Frau ist gut genug und wir wollen die halt einfach im Team, sondern immer dann sowohl von den anderen Teammitgliedern als auch von der Rezeption her immer so, ach, das ist jetzt bestimmt nur, damit sie sich irgendwie gut stellen wollen mit den Frauen und die kann das eigentlich gar nicht, sie ist nur Eye-Candy und ihre Fähigkeiten eben immer in Frage gestellt werden und sie auch, also insofern die Ansprüche an sie viel höher sind als an die männlichen Teamkollegen vielleicht dann.
Kann ich dazu auch was sagen? Ja. Weil letztens mir gerade was spontan was eingefallen. Das ist ja auch ein Problem, das durch das Medienumfeld dann entsteht, wenn sozusagen, wenn man sich jetzt vorstellen würde, es käme zu diesem Fall, dass eines der Teams sozusagen eine weibliche Person als Spieler mit aufnehmen würde, dann wäre das ja eine große News und würde überall verbreitet, genau, und diskutiert. Also der Status des Besonderen wird damit schon herausgehoben.
Dazu komme ich auch gleich noch.
Okay, entschuldige.
Ja, also mir fällt dazu gerade noch ein, dass das Spiel dieses Bild eigentlich von Frauen selbst reproduziert. Weil es gibt ja die Spielfigur Diva bei Overwatch, die eigentlich eine Pro-Gamerin ist. Es ist nur lustig, dass es überhaupt, also, dass da dieses Problem, was ja selber im Spiel aufgegriffen wird, überhaupt gar kein Thema zu sein scheint in der Community, weil anscheinend ist sie auch echt nur Eye-Candy. Weil ich meine, okay, sie hat halt einen hautengen Catsuit an und sowas. Mhm. Also,
wie man halt so spielt.
Also. Ja, klar. Ist ja, 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 sie ist ja dann irgendwie bei der koreanischen Armee gewesen. Aber
ja, da sehen
wie man also, halt
das
so
ist
kämpft.
Auch die Armeekleidung.
Gute,
da, ja.
Gute Reflexe und so.
ja, da, aber da komme ich auch gleich noch zu. Dann der nächste Punkt ist, dass, also das ist vielleicht nur eine Weiterführung dessen, auch immer häufig damit argumentiert wird, ja, wir müssen erst den richtigen Zeitpunkt abwarten, wo es sich anbietet, dann sowas zu machen, weil jetzt momentan ist es noch schwierig. Und bei der Overwatch League zum Beispiel, ja, die ist jetzt erst das erste Jahr da, so, da kann man immer so argumentieren, muss den richtigen Moment abwarten. Und Ashley O sagt eben, nein, das ist nicht die richtige Einstellung, denn einen richtigen Augenblick dafür wird es niemals geben, wo man das einfach implementieren kann. Man muss halt einfach anfangen. Irgendwer muss anfangen, damit sich das eben normalisieren kann, dass Frauen eben auch in den Teams mitspielen. Und als letzten Punkt, warum Frauen so wenig oder gar nicht vertreten sind, und das fand ich, das ist für mich ein tatsächlich neues Argument gewesen, deswegen fand ich das auch so spannend. Sie sagt, dass eben auch strukturelle Gegebenheiten innerhalb der Länder Frauen benachteiligen, innerhalb der Teambildung. Zum Beispiel, also das ist so, das, so funktioniert das scheinbar, so hat es früher funktioniert, wenn sich Teams bilden, wohnen die auch zusammen in einem Haus und spielen dort und trainieren dort. Und sie sagt eben, dass zum Beispiel in Korea, es ist einfach ein gesellschaftliches Tabu, dass unverheiratete Männer und Frauen zusammen in einem Haus leben, sodass das niemals passiert, dass mal Frau und Mann, also dass sich da überhaupt Teams bilden können, weil die eben einfach nicht zusammen wohnen. Und zum Beispiel auch in Amerika sagt er auch, dass da dort die Trainer darauf achten, also das auch eben vermeiden, dass Frauen und Männer zusammen in einem Haus wohnen, weil sie eben die Angst haben, dass sich dort romantische Beziehungen bilden könnten und das ja die Teamdynamik einschränkt, was auch auf jeden Fall ein Argument ist so, aber sie schreibt eben auch in dem Artikel, dass das schon längst nicht mehr gängig ist, zu sagen, die müssen in einem Haus wohnen, um zu trainieren.
Ich finde das, ich frage mich da so ein bisschen, also in Bezug auf diese Konvention in Korea, ist wahrscheinlich Südkorea hier gemeint.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ich kenne mich damit jetzt nicht gut aus, deshalb weiß ich nicht, ob das zutrifft. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das heute noch so gelebt wird bei vielen Leuten. Ich kenne nur einige Leute, die also studieren in Südkorea. Und da ist es, glaube ich, also dergleichen ist mir jetzt noch nicht begegnet. Es kann aber auch sein, dass sich das nochmal nach Region und nach Alter und sowas nochmal unterscheidet.
Also ich gebe jetzt, wie gesagt, nur wieder, was in dem Artikel steht. Ja,
ich wollte das nur einmal, also ich wollte nur einmal so ein kleines eingeklammertes Fragezeichen dahinter machen, um zu sagen, müsste man sich vielleicht nochmal anschauen, weil ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher.
Also ich glaube,
und
dass
die strukturellen Bedingungen, Moment, ein Punkt noch. Sorry, ja. Die strukturellen Bedingungen würde ich aber total unterschreiben, weil ich glaube nämlich, dass, also wenn man da ein bisschen weiter denkt, die Perspektive etwas weitet, muss man natürlich auch berücksichtigen, dass es ein sehr zeitaufwendiges Hobby ist, beziehungsweise dann ein Beruf. Und allein schon, wenn man einen Sozialisationsprozess vieler weiblicher Personen hat, der oder vieler Mädchen auch, der darauf hinausläuft, dass sie eben nicht für eine Berufstätigkeit quasi auf eine Berufstätigkeit hin sozialisiert werden, sondern eher auf eine Haushaltstätigkeit, ja, auf reproduktive Tätigkeiten, dann wirkt sich das natürlich auch so aus, ja.
Ja, und also dieses Argument mit, man kann nicht zusammen wohnen, sagt sie auch, dass das eben früher so war. Also sie sagt, dass, dass immer noch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr so stark ist, aber trotzdem Leute noch an diesem Gedanken festhalten und das vielleicht unterbewusst reproduzieren, obwohl es gar nicht mehr so gelebt wird. Und dass deswegen einfach eben strukturell sich Schwierigkeiten für Frauen ergeben dadurch. Also ich glaube, darum ging es eher, als zu sagen, das ist immer noch so. Und ihr Fazit ist eben, und damit komme ich darauf, dieses, was du eben gesagt hast, Spiele wie Overwatch müssen eben Mechanismen etablieren oder also auch vor allem innerhalb der Community, die es ermöglichen, Menschen, die außerhalb der Norm, in diesem Fall eben Männer, liegen, ebenfalls in den Wettkampf mit einschließen zu können. Und dazu gehört eben auch genau zu sagen, Frauen, also dass die Tatsache, dass Frauen in Teams mitspielen, muss einfach normalisiert werden. Und genau, wenn es jetzt irgendwie, wenn er jetzt ein einziges Team, eine Frau hat, so ist riesiger, oh mein Gott, oh, das ist endlich eine Frau oder oh nein, das ist eine Frau, weg mit der oder so. Wenn aber viele Teams das machen und dann nicht nur eine, sondern vielleicht zwei oder drei oder so, ich weiß nicht, wie groß die Teams sind, dann ist es halt überhaupt kein großes Ding mehr. Nur da, also der Schritt dahin muss erstmal getan werden und das ist die Herausforderung. Deswegen sagt sie, die man muss bei den Communities ansetzen, die eben dieses toxische Verhalten irgendwie ausleben und dort, also das verringern, dass das eben nicht mehr das große Problem darstellt.
So ist es ja auch für die jeweilige Person, die dann in das Team eintritt, muss sich auch ein dickes Fell wahrscheinlich zulegen, denn es wird jede Menge mediale Aufmerksamkeit geben, im positiven wie im negativen Sinne.
Ja,
es wird Morddrohungen geben und so weiter.
Vor einem Jahr oder vor eineinhalb oder so gab es das gleiche Problem mit Frauen, die irgendwie in Counter-Strike-Teams auch mitspielen. Das eine zwar auch in einem Team war, aber aufgrund der hohen medialen Aufmerksamkeit und der ständigen Belästigung einfach aufgehört hat, komplett, also gar nicht mehr nur noch alleine spielt, oder weiß ich nicht, wie das alles funktioniert, aber einfach komplett ausgestiegen ist aus der ganzen Sache. Also, ja.
Ich habe mich gerade gefragt, von wo man so eine Veränderung am besten starten sollte, von oben oder von unten, also in der Metagaming-Szene, in den Teams das zuerst mal zu etablieren und dann gucken, hoffentlich verändert sich die Community. Oder von unten aus der Community heraus, weil eigentlich formt die ja auch so ein bisschen das Metagaming, also es ist ja so ein reziprokes Verhältnis. Ich hatte ja auch Mitte letzten Jahres dazu einen Artikel geschrieben, der hieß zwischen Flamern und Frauen, der ja eigentlich genau das gleiche Problem, was sie jetzt anspricht, schon behandelt. Und was ich da auch noch ein bisschen dazu gebracht habe, habe ich damals auf Grundlage von der Dissertation von Sabine Hahn gemacht, Frauen in der Gaming-Industrie. Da wurde auch stark der soziologische Aspekt beleuchtet, wie Frauen da kann man ja nicht mal nur noch von normaler Kritik reden, das ist ja schon ein Anblaffen und harter Kritik halt umgehen. Und wie gesagt, ich habe es ja selbst beobachtet, dass Frauen sich meistens dann zurückhalten und überhaupt nicht dieses, sich einfach nicht, teilweise habe ich das Gefühl, trauen, dann etwas da entgegenzusetzen. Und ich glaube nicht, dass es an der Frau liegt, sondern es ist einfach halt, du bist halt die Minderheit und die Minderheit halt ist immer schwieriger und du wirst kontinuierlich untergebuttert. Kann man auch schön nochmal, also ich habe verschiedene Beispiele in meinem Artikel genannt, wie das in der Praxis wirklich abläuft und das ist, finde ich, auch einfach ein Problem. Also ich weiß jetzt nicht, weil eigentlich läuft ja die League super professionell, die ist ja super stark kommerzialisiert, das ist eigentlich nur Geld. Man hat die Teams wurden auch alle gekauft, die Spieler wurden alle gekauft, die Teams hat man das Gefühl, das wurde stark gekauft, die haben alle generische Namen, also es ist super, das ist ja halt toll so, es fühlt sich an wie Football. Und was ist Football? Das ist was für Männer und nicht für Frauen. Nicht meine Meinung, aber ich frage mich halt so, wo man da ansetzen. Oder es müsste halt so ein beidseitiges Aufeinanderzugehen sein, dass man sich irgendwie so auf halbem Weg trifft.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, wenn man es von beiden Seiten her macht, dann fällt es jeweils der einen Seite leichter, der anderen entgegenzukommen. So. Also ich glaube, so könnte man es vielleicht angehen, ja.
Ich glaube, es geht gar nicht ohne, dass man es beidseitig tut. Ja. Und kleine Korrektur, die Dissertationsschrift von Sabine Hahn heißt Gender und Gaming. Der Untertitel ist Frauen im Fokus der Spielindustrie, glaube ich.
Genau.
Hat er doch gesagt.
Ich habe nur was gesagt, Games in Frauen, Game-Industrie. Frauen irgendwas mit Games, keine Ahnung. Naja, wir sind ja,
wenigstens weißt du noch den Titel. Ja.
wir sind ja anscheinend heute nicht so gut mit Quellen.
Ach, Quellenangaben, wer braucht sowas? Was wir brauchen jetzt ist ein bisschen Musik. Ja, deshalb habe ich jetzt hier, hört ihr jetzt, liebe Leute da draußen, einen kleinen improvisierten Jam, den ich aufgenommen habe mit meiner elektronischen Gitarre. Und danach widmen wir uns dem Thema der Woche. We'll be right back.
das Thema der Woche: Authentizität und Rassismus. In der vergangenen Woche ist eine Diskussion entbrannt um das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come Deliverance. Auf seinem Blog veröffentlichte Jan Heinemann, Geschichtsstudent und Autor, einen Artikel, in dem er argumentierte, dass erstens das Spiel Kingdom Come weit weniger authentisch sei, als es vorgibt, und dass zweitens der Lead-Game-Designer Daniel Wawra nicht nur eine rassistische Weltanschauung vertrete, sondern diese sich auch in Kingdom Come niederschlage. Der Autor ist jetzt bei uns zu Gast, um über das Thema zu diskutieren. Hallo Jan.
Hallo, ich grüße dich.
Möchtest du erstmal eingangs vielleicht kurz beschreiben, für diejenigen, die von Kingdom Come Deliverance bislang noch nichts mitbekommen haben, welche Art Spiel es sich hier handelt?
Gerne. Es handelt sich um ein sogenanntes Rollenspiel, angesiedelt im Jahre 1403 im ländlichen Böhmen, das in dem Setting spielt einer, sagen wir mal, Erbfolgekrise im Heiligen Römischen Reich und um den böhmischen Königsthron.
Und du kritisierst daran ja den Authentizitätsanspruch, den das Spiel erhebt. Jetzt ist es so, ich will mal ganz naiv fragen. Ich habe Kingdom Come Deliverance auf der Gamescom gespielt und es wirkte erstmal auf mich deutlich authentischer, ja, also zumindest vor allem in Relation zu den meisten anderen Titeln in diesem Genre, die es so gibt.
Ja, also ich würde tatsächlich generell den Authentizitätsbegriff kritisieren, beziehungsweise dass er so offensiv halt eingesetzt wird, um Spiele zu bewerben, die sich mit historischen Darstellungen auseinandersetzen. Und also weil er einfach irreführend ist und weil sich auch immer wieder zeigt, dass eigentlich, wenn von Authentizität die Rede ist, es eigentlich nicht darum geht, wie die Dinge dargestellt sind oder ob sie sich an den sozusagen historischen Gegebenheiten, soweit wir darüber irgendwas wissen, orientieren, sondern dass es vielmehr um so eine Art Gefühl geht, derjenigen, die davon sprechen, dass das Spiel authentisch sei, dass sie glauben, dass die Darstellungen realistisch seien. Und das muss gar nichts halt mit den historischen Zusammenhängen zu tun haben, dieses Gefühl.
Aber jetzt könnte man ja erstmal sagen, da ist jetzt vielleicht auch gar nichts Schlechtes dran, denn es geht ja natürlich bei einem Spiel darum, Spieler in ein gewisses Gefühl von Authentizität zu vermitteln. Ja, es gibt ja auch dieses Zitat, was glaube ich auch aus dem, das ist irgendwann im Zuge der Pressearbeit von Kingdom Come auch aufgetaucht, und das hast du in einem Artikel auch aufgegriffen, dass niemand jetzt unbedingt ein zu 100% realistisches Spiel spielen wollte. Aber solange man so eine Art von fiktionaler Authentizität herstellen kann, das Gefühl, das ich als Spieler habe, wow, okay, es ist alles so, wie ich mir das vorstelle, ja, oder wie wir uns das vielleicht auch in einer kollektiven Imagination der Geschichte vorstellen, das ist doch erstmal nichts, also wenn, es geht ja dann scheinbar nicht anders, wie du sagst, man kann das ja nicht so akkurat nachbauen oder nachstellen, ist doch nichts Negatives dran.
Naja, das Problem ist aber ja, dass sozusagen das die Annahmen von Geschichte, die Geschichtsbilder, die dazu führen, dass ich entweder das Gefühl habe, das Spiel ist authentisch oder nicht, dass die ja auch nicht, sagen wir mal, unproblematisch sind oder dass sie hinterfragt werden müssen. Und das ist auch mein Hauptkritikpunkt an dieser ganzen Debatte oder dem Phänomen, dass gerade im Spielejournalismus und natürlich auch von den EntwicklerInnen selber Spiele mit historischem Hintergrund immer als realistische Darstellungen irgendwie beworben werden, als authentisch und alles so ist es gewesen, und ja, das ist halt irreführend.
Inwiefern machst du das an Kingdom Come Deliverance fest?
Naja, nur ist es ja so tatsächlich, dass das ganze Spiel jetzt noch keiner gesehen hat, deswegen kann man auch keine wirklich vertiefende Kritik des Spiels äußern. Das Problem bei Kingdom Come Deliverance ist eben diese pikante Verknüpfung, wie ich finde, mit den politischen Einstellungen des Chefentwicklers, die er halt immer wieder geäußert hat und die ich auch, also er hat sich in seinem Statement ja dazu geäußert und sagte, er hätte da vielleicht nicht so richtig drüber nachgedacht, was er in den Interviews gesagt hat. Finde ich nicht so richtig glaubwürdig. Er hat es halt über Jahre immer wieder dasselbe gesagt. Also irgendwie etwas befremdlich. Genau.
Jetzt für die Leute, die mit der Debatte bislang keine Berührung hatten, keine Berührungspunkte hatten, was hat er denn gesagt und was ist daran problematisch? Also wir sprechen hier von dem Lead Game Designer Daniel Wawra, nicht wahr?
Genau. Nur er hat in verschiedenen Interviews für Gaming-Portale hat er sich pro Gamergate-Bewegung geäußert, hat ja eine Kritik an sexistischen Darstellungen in Spielen sehr stark relativiert. Er hat in einer anderen Diskussion bei Twitter, da ging es um die Darstellung oder ging es um eine Rezension zu Witcher 3, wo der Rezensent gesagt oder ihm aufgefallen war, dass eben keine People of Color in dem Spiel vorkommen. Da hat Daniel Wawra sich echauffiert, ob es denn nicht möglich sei, dass die Europäer ihre eigene Geschichte hätten und die in ihren Spielen darstellen würden, und er absolut davon überzeugt sei, dass es im historischen Europa im Mittelalter keine People of Color gegeben hätte. Und das schlägt sich eben auch in dem Spiel nieder, und das sagen die auch und zeigt sich ja auch in den Statements, die sie jetzt abgegeben haben, dass sie dabei bleiben werden.
Also wenn ich das richtig verstehe, würdest du sagen, es ist problematisch, wenn man jetzt erstmal den Entwickler als Akteur erstmal kurz beiseite lässt, ist es problematisch, dass in Kingdom Come eine Fiktion, eine mittelalterliche Fiktion mit Authentizitätsanspruch erstellt wird, die, und ich sag mal, also People of Color oder schwarze Menschen, es ist ja meines Wissens nach, es ist Reclaimed, nicht mit aufgreift.
Mhm. Ja, weil es eben gerade an einen sehr weit verbreiteten Mythos von einem exklusiv weißen europäischen Mittelalter anknüpft.
Und jetzt sagt der Entwickler Daniel Wawra, was man auch erstmal, also was erstmal ganz naiv gedacht und einleuchtendes Argument sein kann. Gut, wir haben uns natürlich mit historischen Experten, also mit Historikern auseinandergesetzt, und wir hören von allen Seiten, dass es eben zwar eine ethnische Diversität gab, das erläutert er auch in seinem Statement bei der GameStar, aber eben keine Personen, die jetzt irgendwie beispielsweise aus dem afrikanischen Raum stammen, zumindest nicht im repräsentierten Gebiet. Ist das nicht legitim, sie dann eben auch nicht mit darzustellen im Spiel, im Sinne der Authentizität?
Ich würde schon sagen, dass es legitim ist, und natürlich ist, also für mich ist nicht die Frage, ob auf diesen 16 Quadratkilometern, die da in dem Spiel abgebildet werden, ob da jetzt historisch tatsächlich nachweislich People of Color gelebt haben oder nicht, das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist halt, dass sehr bewusst an diesen Geschichtsmythos angeknüpft wird und das sich in dem Spiel auch ausdrückt.
Das Problem, ich paraphrasiere das mal, was du daran siehst, ist sozusagen nicht, dass man es jetzt, also nicht die authentische Darstellung dieses 16 Quadratkilometer großen Gebietes, sondern viel eher, dass eben auch es ja eine Gelegenheit gewesen wäre, um mit dieser kollektiven Imagination eines weißen Mittelalters zu brechen. Man hätte sich ja auch aktiv dazu entscheiden können, eben diesen Mythos sozusagen zu unterwandern. Ist das dein Punkt?
Ja, genau.
Okay, das ist ein Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Und jetzt sagst du auch, das ist ein Punkt, den hast du vorhin schon mal angebracht, und den zitiere ich aus deinem Artikel. Jedes Werk, so auch jedes Spiel, sagt nichts über die historische Wirklichkeit aus, die es abzubilden behauptet, aber alles darüber, wie seine AutorInnen oder EntwicklerInnen diese sehen oder sehen wollen. Jetzt ist es so, du hast vorhin schon über die persönliche politische Einstellung von Daniel Wawra gesprochen, die sich in unterschiedlichsten Social-Media-Plattformen ja dann veräußerte. Und jetzt will ich doch fragen, ist es nicht etwas polemisch anzunehmen, dass diese persönliche politische Perspektive sich vollständig in das Werk einschreibt? Immerhin gibt es ja genau, um sowas zu vermeiden, dann Experten, die sich mit eben historischen Fakten auseinandersetzen und in diesem Sinne, um ja im politischen Sinne zu sprechen, als Checks and Balances gewissermaßen fungieren.
Ja, nun ist es ja auch so, dass er das Spiel nicht alleine entwickelt, das ist mir auch klar. Allerdings ist auch da die Rede, dass irgendwie 150 Leute da aktiv irgendwie daran arbeiten würden, wie die Dinge da dargestellt werden, etwas verfehlt. Also ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, 7 Designer oder so, die an den Questreihen schreiben und wie das da alles so passieren soll. Und ja, naja, die Frage nach den HistorikerInnen, die da beteiligt sind, ja, aber auch die müssen sich ja kritisieren lassen. Nur weil sie HistorikerInnen sind, heißt es ja nicht, dass sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Wahrheit gepachtet haben. Und natürlich hat die persönliche Einstellung eines Autoren Einfluss auf das, wie er die Dinge in seinem Werk abbildet. Das ist ja auch, also bei, sagen wir mal, das passende Beispiel oder ein einfaches Beispiel finde ich halt immer Bücher. Also natürlich bildet sich in einem Buch auch das ab, was derjenige, der das Buch schreibt, irgendwie denkt.
Ja, ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht, was es da sonst noch für gute Beispiele gibt. Und mir ist vor allem ein überspitztes Beispiel, was auf diesen Fall wahrscheinlich nur schwer übertragbar ist, eingefallen, nämlich der Film Kohlberg, ein NS-Propagandafilm von, ich glaube, Veit Harlan, der gegen Ende des nationalsozialistischen Regimes produziert wurde und eine historische Geschichte erzählt, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo also ein Dorf belagert wird und sozusagen sich gegen die Invasoren, sage ich mal, durchsetzen muss oder Bestand haben muss. Und was sozusagen natürlich eine, da wurde diese historische Fiktion spezifisch instrumentalisiert im Sinne von auch natürlich staatlich ganz klar zielgerichteter Propaganda, um eine Durchhalteparole zu produzieren. Das wäre ja auch so ein Beispiel, wo man sagen würde, da hat man historische Fiktion genommen und hat ihm sozusagen eine politische Position, die zu dieser Zeit kontemporär war, sozusagen eingeschrieben. Ist das ein vergleichbarer Fall? Ist vielleicht etwas drastischer, aber
ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, ja. Klar.
Aber ich frage mich noch so ein bisschen.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass Kingdom Come Deliverance irgendwie sozusagen Propaganda-Organ von Daniel Wafra ist. Darum geht es mir ja nicht. Das ist nicht der Punkt.
Ja, das hätte mich auch sehr gewundert, denn von allem, was ich bislang gesehen habe, ist davon eher nicht auszugehen. Wobei ich deine Kritikpunkte kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber also es als Propaganda zu bezeichnen oder gar als sowas wie ein Nazi-Spiel, ja, das ist natürlich, wäre dann natürlich auch polemisch.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das Spiel kann am Ende ja auch ein wirklich gutes Spiel sein. Wir haben es alle noch nicht irgendwie vollständig gesehen und spielen können und analysieren können. Das müssen wir irgendwie verschieben nach dem Release und aber halt eben kritisch uns anschauen, wie die Geschichte in dem Spiel dargestellt wird.
Ist es denn so, dass, also ich habe mir auch dann darüber Gedanken gemacht, weil ich persönlich mich sehr auf das Spiel freue. Ich habe das damals schon verfolgt, als es war auf Kickstarter, als es dann gebackt wurde. Und dann gab es so erste Videos, die fand ich sehr faszinierend von, ich glaube, das war irgendwie so ein mitteleuropäischer Mischwald oder so, den man da begehen konnte. Da gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar kein richtiges Gameplay, sondern einfach nur einen Wald, durch den man laufen konnte und auch keine Hauptfigur. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und seither bin ich eigentlich sehr freudig gestimmt auf dieses Spiel. Jetzt frage ich mich, ist an meiner Vorfreude oder vielleicht auch an dem Genuss des Spieles, trotzdem es vielleicht in der einen oder anderen Weise problematisch sein mag, ist da etwas Negatives dran? Ist das simpel, naiv?
Nein, finde ich nicht. Also auch ich finde das, also hab's die Jahre über mit Interesse verfolgt und finde auch, das sieht irgendwie super aus. Aber gerade darin kann ja auch die Gefahr liegen. Also sagen wir mal, je realistischer in Anführungszeichen die Darstellung ist, desto glaubwürdiger wird sie ja vielleicht auch. Und desto unkritischer adaptieren SpielerInnen die Darstellung von Geschichte im Spiel.
Ja, wobei es, wenn ich das richtig verstanden habe, es ja immer darum geht, also wir sprechen ja viel über Authentizität, aber wenn ich nochmal auf diesen Punkt zurückkomme, dass es quasi also deine Kritik zielt ja, wenn ich es richtig verstehe, weniger darauf ab zu sagen, es ist sozusagen nicht historisch korrekt. Also in Teilen machst du das auch in deinem Artikel, ja, wenn du irgendwie die Art und Weise des Schwertkampfes und sowas, da gehst du ja auch ganz kurz drauf ein und sagst zumindest, um zumindest herauszustellen, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es jetzt eine wirklich historisch akkurate Fiktion ist, die dort erzählt wird. Mhm. Aber die Kritik, insbesondere was den Rassismusvorwurf oder den Diskurspunkt Rassismus anbelangt, ist ja doch eine aus einer kontemporären politischen Perspektive, nämlich sozusagen das historische Bild, was sich gemeinhin manifestiert hat in unserer Kultur, zu revidieren oder zumindest zum Teil zu dekonstruieren.
Ja, das ist richtig.
Weil dann ist es nämlich, dann erscheint diese ganze Debatte, ich finde, wenn ich mir das vor Augen halte, dann erscheint diese ganze Debatte in einem etwas anderen Licht, weil dann nämlich die Frage, also das fand ich, um jetzt so ein bisschen mit meiner eigenen persönlichen Meinung die hier mit ins Spiel zu bringen, das fand ich bei dieser ganzen Debatte etwas befremdlich, die ich verfolgt habe. Also dieses Beziehen auf den historischen Realismus, wobei ich mich immer fragte, also ist es das, worum es dir tatsächlich geht? Jetzt haben wir darüber gesprochen, das ist ja scheinbar nur bedingt der Fall. Und im zweiten Teil auch diese Debatte, also ist Daniel Wawra jetzt ein Nazi? Ja? Er hat sich ja auch in seinem Statement, auch bei der GameStar, hat er sich ja auch dafür also ausführlich gerechtfertigt und hat sozusagen also herausgestellt, dass er also auf gar keinen Fall irgendwie einer nationalsozialistischen Ideologie hinterherhängt. Auch die andere Person, die noch mit involviert war, deren Namen ich gerade vergessen habe.
Klima.
Und es ist ja, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also eigentlich geht es ja nicht darum, jetzt irgendwie Indizien zu sammeln, um dann den Leuten nachzuweisen, dass sie Nazis sind, sondern mir schien es die ganze Zeit immer eher darum zu gehen, dass jemand eben einfach auch rassistische oder stigmatisierende Redeweisen reproduziert. Unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie bei der Person sagen muss, okay, das ist ja ein Nazi oder das ist kein Nazi, sondern einfach diese Rede, die sozusagen in den Diskurs eingebracht wird, auch von einflussreichen Persönlichkeiten zu kritisieren.
Ja, ganz genau. Also ich habe ja auch an keiner Stelle irgendwie gesagt, dass er ein Nazi sei, sondern dass er sich halt wiederholt irgendwie sehr eindeutig geäußert hat. Und daraus, aus diesen Äußerungen, habe ich irgendwie auf seine, vielleicht auch polemisch sicherlich, auf seine politische Einstellung Rückschlüsse gezogen. Und das ist ja der Punkt, den du auch schon angesprochen hast, dass ich eben der Meinung bin, dass wir AutorInnen und Werk halt nicht trennen können, jedenfalls nicht hundertprozentig. Und das ist ein Punkt, der seltsamerweise in den Debatten, die jetzt entstanden sind, sehr häufig auftaucht. Also wenn man sich diese Kommentarspalten unter der GameStar oder so mal anschaut, da kommt das immer wieder. Ja, wieso? Wenn hier der Werbung macht für Bosum, also für Vaag Vikernes, der halt offen neonazistisch ist, dann ist das doch kein Problem, weil dessen Musik das angeblich nicht ausdrücken würde, was für politische Einstellung er hat, was tatsächlich auch nicht ganz korrekt ist so, aber ich finde diese Relativierung finde ich sehr problematisch.
Du hast jetzt angespielt auf ein Interview, was Daniel Wawra bei Game 2, glaube ich, gegeben hat, ne?
Genau.
Wo er dieses Shirt getragen. Kannst du das ein bisschen erklären? Weil das war, glaube ich, etwas intrikaterer Aspekt dieser Debatte.
Naja, er hat, wie gesagt, bei Game 2 auf der GameStar 2017 ein Interview gegeben, dabei ein T-Shirt getragen von Bursum. Das ist eine norwegische Metal-Band. Ja, weiß gar nicht, ob man eigentlich Band sagen kann. Es ist ein Ein-Mann-Projekt. Dahinter steckt Vaag Vikernes, der so als Mitbegründer des norwegischen Metal gilt, der aber auch verurteilter Mörder und Brandstifter ist und auch heute noch, mittlerweile lebt er, glaube ich, in Frankreich, auch heute noch beispielsweise über YouTube halt neonazistische Ideologie, Blut- und Bodenideologie, antisemitische Thesen verbreitet. Und ja, also ich meine, Daniel Wawra ist ja klar, dass er eine öffentliche Person ist irgendwie, und dann mit so einem T-Shirt in ein Interview zu gehen auf der Gamescom, finde ich schon sehr fragwürdig.
Gut, jetzt sagt er, er wusste das nicht. Er wollte, sagt er in seinem Statement, das bringe ich jetzt einfach nochmal mit ins Spiel, was er der GameStar gegeben hat, er wollte jeden Tag für die Interviews ein T-Shirt einer etwas unbekannteren Metalband tragen, deren Alben er toll findet. Er wusste das nicht, dass da also so ein Hintergrund dasteht.
Ja, das kann er behaupten. Das kann er sicher behaupten, aber also ich halte das nicht für glaubwürdig. Also man kauft sich doch, gerade wenn es so eine Band in Anführungszeichen ist, hinter der nur eine einzige Person steckt, und es ist in der Metal-Szene auch durchaus bekannt, was für eine Person das ist, weil sie eben gerade für die norwegische Metal-Szene so bedeutend ist, weil sie quasi von Anfang an mit dabei ist, dann muss einem schon klar sein, was man da kauft und wofür man dann auch indirekt Werbung macht.
Würdest du das auch Game 2 dann vorwerfen, dass sie ein solches Interview dann ausgestrahlt haben und nicht irgendwie dann mal recherchiert haben, okay, er trägt da dieses T-Shirt, wir wissen nicht, was es ist, der Schriftzug ist die ganze Zeit im Bild, vielleicht schauen wir mal nach und recherchieren?
Ja, das habe ich ja auch in gewisser Weise in meinem Beitrag gemacht und Game 2 hat darauf auch reagiert. Ich bin nicht sicher, ob es dazu schon ein neues Statement gibt, ich glaube nicht. Sie haben erstmal gesagt, sie bleiben bei ihrem Statement von damals, denn auch damals schon 2017 bei der Gamescom, nachdem die Sendung ausgestrahlt wurde, haben einige ZuschauerInnen darauf hingewiesen, Mensch Leute, guckt doch mal, was der für ein T-Shirt anhat. Und dann wurde einfach gesagt, ja, oh, haben wir gar nicht gemerkt und wir haben mal bei ihm auf Twitter so ein bisschen geschaut und da haben wir nichts Auffälliges gefunden, also lassen wir das jetzt einfach so unkommentiert in diesem Beitrag irgendwie stehen. Und ich denke schon, dass man sich das vorwerfen lassen muss, ja.
Und wie meinst du, sollte jetzt künftig, jetzt ist es ja so, diese, ich sag mal, problematische politische Position, die ich jetzt wieder nicht, also Daniel Wawra jetzt zuschreiben will, als dass er sozusagen das ideologisch letztendlich inkorporiert hat, sondern viel eher, ja, diese problematische Position, die er immer wieder in die Debatte mit einbringt, was er ja auch tatsächlich, wie du ja sagst und in deinem Beitrag auch rausstellst, das tut er ja jetzt nicht im Geheimen, sondern das tut er auf Twitter, das tut er auf Facebook, auf YouTube sind mittlerweile die Likes zu seinen Videos zwar geheim, aber oder nicht mehr öffentlich einsehbar. Aber es ist jedenfalls nichts, wo man jetzt sagen würde, also diese Position, die teilweise grenzwertig, teilweise aber auch klar rassistisch beziehungsweise relativierend gegenüber dem Problem von Stigmatisierung, von Diskriminierung sind. Wie soll man als Spielejournalist und auch als Spieleredaktion mit einem Titel wie Kingdom Come umgehen und auch mit einer Figur wie Daniel Wawra? Und diese Frage ist natürlich jetzt nicht nur spezifisch für Kingdom Come und diesen Fall gedacht, sondern auch für künftige Situationen. Denn man muss ja aus so einer Debatte doch schließen, dass es da einen Prozess der Sensibilisierung geben muss.
Mhm. Also das erste Mal würde ich mir halt wünschen, dass auch im Gaming-Journalismus halt weniger dieser Authentizitätshype gefeiert wird und reproduziert wird, auch wenn dann hinterher mal gesagt wird, ja, wieso, es ist doch sowieso jedem klar, dass es nicht realistisch ist. Und dann ist der Punkt schon, dass man auch als Spielejournalist sich halt mal zumindest so ein bisschen anschauen sollte, wer steckt denn eigentlich hinter diesen Spielen, wer macht diese Spiele und auch kritisch anschauen sollte, was zeigen diese Spiele und wie zeigen sie es und was zeigen sie halt gerade nicht und steht das vielleicht in Zusammenhang damit, wer diese Spiele gemacht hat.
Ja, ich muss mir das selber natürlich auch ein Stück weit vorwerfen, denn ich weiß, dass wir hatten ja eine Gamescom-Episode oder eine Doppel-Episode zur Gamescom im letzten Jahr. Ich hatte dort auch Kingdom Come Deliverance gespielt, eine kleine Quest-Reihe und fand das sehr gut, was ich dort gesehen habe. Und habe das dann mitgebracht in die Podcast-Folge und ich weiß noch, dass wir damals, und das war ja August 2017, damals haben wir schon diskutiert intern, bevor wir die Folge aufgenommen haben, ob wir das in irgendeiner Form kommentieren sollen. Mhm. es gab dann noch nicht diesen Aspekt, den du ja jetzt nochmal neu in die Debatte gebracht hast, nämlich dieses Problem dieses Authentizitätsanspruches, aber es gab durchaus schon Hinweise darauf, dass also der Lead Game Designer sich in den sozialen Medien in für aus unserer Perspektive zumindest problematischer Art und Weise äußert. Und wir haben es aber, und das muss ich natürlich auch sagen, wir haben das nicht mit aufgenommen, diesen Aspekt der Reflexion, weil damals ich einfach das nicht richtig eingeschätzt habe, was, also wie problematisch das sein könnte. Ich habe damals mich nicht großartig informiert darüber, wer Daniel Wawra ist. Also ich habe quasi genau das gemacht, von dem du sagst jetzt auch, das sollen wir künftig nicht mehr tun. Mhm. Also das wollte ich nur nochmal klären. Also dass ich auch selbst, das ist für mich selbst auch interessant, ist jetzt dieses Gespräch mit dir und auch diese ganze Debatte, weil ich natürlich bei mir selber auch schauen muss und bei meiner eigenen Beurteilung von solchen Fällen, auch von künftigen Fällen, wie man damit umgehen kann.
Ja. Ja, also mein Punkt ist da aber auch nicht, was jetzt auch von einigen in den Kommentarspalten so vorgebracht wurde. Es geht mir nicht darum, dass die Redaktionen sich jetzt hinsetzen mit so einer ideologischen Checkliste und dann gucken, hat der jemals irgendwie etwas in diese Richtung gesagt oder in die andere, oder können wir das jetzt einfach so unkommentiert zeigen oder nicht, sondern einfach ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die Perspektive einfach ein bisschen weiter zu nehmen und von dem Spiel selber halt auch mal dahinter zu schauen.
Beispielsweise in Richtung, okay, es gibt hier eine Repräsentation des mittelalterlichen Böhmens und dann nicht nur zu schauen, wenn ich dich richtig verstehe jetzt, ist das so, wie wir es uns als glaubwürdig vorstellen, sondern auch, was sind denn möglicherweise politische Implikationen und was sind die Mythen, die hier sozusagen fortgeschrieben werden?
Ja, genau. Und dann kann man ja im Anschluss, wenn es so eine Analyse sozusagen gibt und das irgendwie rausgestellt wird, kann man ja darüber diskutieren und debattieren und auch diskutieren, was sind denn eigentlich unsere Geschichtsbilder, die wir jetzt in diesem Fall halt beispielsweise vom Mittelalter haben. Was wird da eigentlich auch öffentlich reproduziert halt? Also das ist ja jetzt nicht nur auf Spiele bezogen, gibt ja auch diverse Dokumentationen und so, wo man als Historiker die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde und sagen würde, Mensch, warum? Also das ist seit, weiß ich nicht, 50 Jahren oder so widerlegt, was ihr da erzählt. Warum macht ihr das? Das ist ja ein generelles Phänomen, was Geschichtskultur insgesamt betrifft. Und da sind auch natürlich dann entsprechend auch HistorikerInnen nicht außen vor zu nehmen. Auch die müssen natürlich ihre eigenen Positionen oder die Positionen sozusagen ihrer KollegInnen auch kritisch hinterfragen und diskutieren.
Kingdom Come Deliverance erscheint am, ich glaube, Moment, am 13. Februar 2018.
Genau.
Ich bin gespannt, wie sich diese Debatte bis dahin und vor allem auch ab dann entwickelt. Denn dann ist ja tatsächlich uns das ganze Spiel zugänglich. Wir können es uns im Detail anschauen und darüber sprechen. Können ja schauen, ob wir uns dann nochmal zu einem Gespräch zusammensetzen, um nochmal im Detail zu reflektieren. Es würde mich sehr interessieren, würde mir sehr viel Spaß machen, ebenso wie es dieses Gespräch getan hat. Ich möchte noch sagen, dass der Artikel, über den wir gesprochen haben, natürlich in den Shownotes zur aktuellen Episode zu finden ist. Außerdem könnt ihr Jan Heinemann folgen, sowohl auf seinem Blog Le Petit Capot. So spricht man das aus?
Ja, Le Petit Capot.
Le Petit Capot. Le Petit Capot. WordPress.com. Außerdem auf Twitter, Facebook und YouTube als Le Petit Capot. LP. Oder wenn man nach Let's Play History sucht, findet man dich, glaube ich, auch. Ne?
Ja, ich denke schon.
Ich danke dir für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Tja, und das war's schon wieder vom Pixeldiskurs-Podcast für diese Woche. Schreibt uns doch in die Kommentare auf pixeldiskurs.de, was ihr von dieser Debatte haltet, wie ihr es vor allem haltet mit der Trennung zwischen Künstler und Werk und vor allem aber auch, wie ihr dazu steht, zu der Reflexion von historischen Mythen, die wir uns immer und immer wieder erzählen und die wir möglicherweise dekonstruieren können. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns auf iTunes und lasst uns etwas Feedback da. Das könnt ihr, wie gesagt, auf pixeldiskurs.de tun, ohne euch anzumelden. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken an simon@pixeldiskurs.de. Ja, oder ihr geht auf Facebook und Twitter und schreibt uns dort. Wenn ihr uns außerdem direkt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Ihr könnt uns nämlich eine Spende zukommen lassen. Auf pixeldiskurs.de findet ihr den entsprechenden Button. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine schöne Woche. Bis dann.